Ich habe relativ lange gebraucht in meinem geistlichen Leben, bis ich eine große Tatsache der Heiligen Schrift richtig verstanden habe. Und zwar, die Bibel hat sehr viele zentrale Lehren, sehr viele Dinge, die dem Mensch, der den Geist Gottes nicht hat, sehr unverständlich sind, aber die für die Gläubigen eigentlich einfach sind. Mir ist aufgefallen, dass sehr viele dieser geistlichen Wahrheiten zwei Seiten haben. Wenn man das einmal ein bisschen untersucht, ich habe mal begonnen, in der Kirchengeschichte mir anzusehen, eigentlich eher nebenher, aber es war dann wichtig, warum eine Gruppe entstanden ist, warum Denominationen entstanden sind, warum Kirchen entstanden sind, warum Bewegungen entstanden sind, warum Sekten entstanden sind. Mir ist einfach aufgefallen, dass in der Regel, wenn man von diesen biblischen Wahrheiten nur eine Seite nimmt und die überbetont und die zum Absoluten erklärt, dann in der Regel hast du zwar immer noch etwas, das in Anführungszeichen biblisch ist, aber letztendlich nicht biblisch ist, weil der zweite Teil fehlt. Und so entstanden Bewegungen, so entstanden Sekten, so entstanden Gruppierungen. Und ich denke, darum ist es wichtig, dass man sich bewusst ist, es ist immer ein Spannungsfeld zwischen zwei Polen meistens. Und eins dieser Spannungsfelder, es gibt viele, das möchte ich heute Morgen zeigen, und zwar, weil mir das doch auf den Nägeln brennt, und zwar nicht als Theorie, sondern ich habe das bei mir selber festgestellt, dass sich das auch bei mir abspielt. Johannes 8, Vers 31 sagt, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das sind jetzt zwei Aussagen. Eine ist die absolute Bindung an das Wort Gottes. Da stehe ich uneingeschränkt dazu. Aber der zweite Teil ist halt auch da. Und jetzt sagt die Bibel, wenn jemand wirklich in seinem Worte bleibt, dann passiert etwas. Dann werden die Gebundenen frei. Ich habe jetzt festgestellt, es gibt letztendlich dann Auseinanderdividieren dieser zwei Tatsachen, auch in den Bewegungen. Die eine betont nur das Wort und es passiert nichts mehr. Wer im Busch hat gesagt, das ist praktisch die Orthodoxie, da ist der Tod im Topf, da hat er recht. Das zweite ist, wo man sich von der Schrift löst und seinen eigenen Vorstellungen nachhängt und dann kommst du in die Schwärmerei, das ist genauso schlimm. Sondern die Bibel sagt hier ganz klar, du musst dich unbedingt ans Wort binden, aber gleichzeitig muss etwas passieren. Das sind die zwei Seiten. Evangelium ist keine trockene Theorie, es ist keine Wissenschaft, darum ist eine überzogene theologische Wissensvermittlung biblisch sehr falsch. Und zwar aus dem Grund, es ist insofern richtig, dass es immer der biblische Befund zur Kenntnis nimmt und dann auslöst. Ich gehöre zu so einem Studienkreis, der über Mails, griechische und inzwischen auch hebräische Probleme austauscht. Ich bin ein passiver Teilnehmer, ich höre mir das einfach an oder lese, was die Brüder mir sagen. Und manchmal staune ich total, um was man sich drehen kann. Und manchmal muss ich fragen, Brüder, habt ihr keine Sorge? Habt ihr keine kleine Sünde, mit denen ihr nicht fertig werdet? Habt ihr keine Katastrophen in eurer Familie erlebt? Habt ihr nicht Böses erlebt? Und seid ihr so auf dem hohen Thron, dass ihr von oben alles nur theoretisch abhandeln könnt? Irgendwann reißt dann mal der Geduldsfaden, dann antworte ich, dann trete ich der Öffentliche auf. Aber bis jetzt habe ich es immer verhindern können. Aber ich habe immer denken müssen, Leute, um was dreht ihr euch? 1. Korinther 4, 6 sagt, wir sollen nicht über das Geschriebene, es steht sogar, hinausdenken, hinausgehen. Das heißt, die Bibel ist unser absolutes Kriterium, unser Maßstab. Aber es muss was passieren. Ihr versteht, es muss etwas geschehen. 2. Timotheus 3, 16, wieder Stelle über die Inspiration der Heiligen Schrift, sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Da geht die Bibel davon aus und sagt, die Bibel ist von Gott gehaucht, inspiriert, aber sie wirkt. Das ist der Unterschied. Wenn ich sehe, wie alles theoretisiert wurde, wird immer nur rumgestritten, auch oft, über bestimmte Ansätze, über bestimmte Lehrmeinungen und Dinge. Das ist alles nicht, muss nicht falsch sein, aber wenn nichts passiert, dann kann ich auf das alles verzichten. Auf die ganzen Kommentare, auf die ganzen Lehrrichtungen, ich kann auf die alle verzichten, wenn nichts passiert. Wenn aber nur noch etwas passiert und es ist nicht an die Schrift gebunden, auf das kann ich auch verzichten. Wisst ihr, dieses ausgewogene, biblische Wahrheit plus dem, was die Bibel das, wie soll ich sagen, was sie als Auslöser beschreibt, als Reaktion. Ich bin tief überzeugt, dass beides da sein muss, dass man geistlich langfristig gesund bleibt. Man wird auf der einen Art zum Eisheiligen, der nur noch seine, ich sage es jetzt mal vorsichtig, seine Überzeugungen wie ein Wissenschaftler vertritt und verteidigt und es passiert nichts mehr. Und dann ist der Tod im Topf. Dann sagt man, ist doch alles biblisch, sei es. Viel ist biblisch und trotzdem unbiblisch. Johannes 6, 63, da sagt der Herr Jesus, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Das heißt, das Wort Gottes ist Geist und Leben. Das heißt, da muss etwas passieren. Es kann jemand vollständig das Richtige verkündigen, das kann alles richtig sein, das ist kein falscher Satz, das kann wunderbar sein, es kann dir Leute erbauen, bis zum geht nicht mehr, vom Wissen her, und es passiert nichts. Luther hat es hier mal gepackt. Ich habe die Stelle vorher gesucht, ich habe sie nicht gefunden. Ich habe ein altes Luther-Testament dabei, griechisch-deutsch, wo der ganz alte Luther drin ist. Er hat einmal übersetzt, Jesum liebhaben ist besser als alles Wissen. Ist natürlich philologisch sehr gewagt, was er da loslässt. Aber da ist seine tiefste Überzeugung mit ihm durchgegangen. Und er wollte klar machen, das ganze Wissen ist wichtig, alles toll. Aber wenn du Jesus nicht lieb hast, dann hat es keinen Wert. Und ich denke, da ist eine ganz große Wahrheit dahinter. 2. Korinther 3 zum Beispiel, Vers 6 sagt, der uns tüchtig gemacht hat zum Diener des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, den der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Hier ist natürlich ein Vergleich alter Bund, neuer Bund, ist ohne Frage. Aber auch im neuen Bund kann man mit dem Wort töten, abtöten, sterilisieren, unfruchtbar machen, töten, totschlagen, es geht. Die Bibel aber in sich ist immer gleich. Das Wort muss wirken. Wir haben heute Morgen beim Brotbrechen, haben wir den Glauben betrachtet. Und das ist ein wichtiger Punkt. Sind auch dahinter gekommen, dass das wohl auch mit der Substanz zu tun hat. Und da kam eine Bibelstelle im Jakobus, wo es heißt, Glaube ohne Werke ist tot. Ich habe innerlich aufgejubelt und gesagt, das ist es. Glaube ohne Werke ist tot. Zeig mir, wie du aus dem Glauben handelst und ich sage dir, ob du echt bist oder ob du ein Theoretiker bist. Ich erzähle die Geschichte nochmals, ich habe sie schon 100 Mal erzählt, aber sie geht mir nach und die Schwester ist inzwischen in der Herrlichkeit. Sie ist gestorben vor kurzem, mit über 90. War eine Kollegin von mir, die hat mich gekannt in meiner wilden Zeit und als ich mich dann bekehrte, als der Herr Gnade gab, als der Herr mich durch den Heiligen Geist überführt hat, von Sünde, Gerechtigkeit und gerichteter Zusammenbruch erlebte und dann wirklich das auch noch außerhin zeigen durfte, als es sichtbar wurde, dann war die Schwester völlig, völlig freudig und begeistert. Oder was heißt, sie war ein bisschen unterkühlte Frau, also Begeisterung hätte bei mir anders ausgesehen, aber ich habe gewusst, sie freut sich. Und dann kam sie vor einer Konferenz nach Hause und dann habe ich mit ihr geredet, habe gefragt, wie war es denn? Und dann sagt sie mit einem leuchtenden Gesicht, ich sehe das Gesicht noch heute vor mir, wunderbar, die Auslegung des Wortes, diese geistlich tiefe Erkenntnisse, es war herrlich. Und dann fiel das Gesicht runter und sie hatte ein sehr schmales, langes Gesicht und es hat dann doppelt gewirkt, das Gesicht fiel wirklich runter. Und dann sagt sie mit letzter Enttäuschung, aber das Verhalten, Katastrophe. Und es hat mich als ganz, ganz frisch Bekehrter, es hat mich getroffen wie ein Keuleschlag. Ich sage, völlige Erkenntnis, also wunderbar. Und dann sowas. Und ich denke, da sitzt das Problem, das mir heute Morgen auf den Nägeln brennt. In Offenbarung 1,13 und 2,1 wird ja der Herr Jesus vorgestellt. Er wird vorgestellt, was er für die Gemeinde bedeutet. Das sind massivste Darstellungen der Person Jesu. Es heißt in 13, und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich. Und dann wird er immer das, was in Kapitel 1 ist, wird dann bei den Sendschreiber als Überschrift jeweils zugeordnet. In Offenbarung 2,1 sagt dann die Bibel, im B-Teil, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt, nämlich der Herr Jesus. Jetzt haben wir hier zuerst schon mal eine Tatsache. Die Bibel sagt in Matthäus 18, Vers 20, wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen bin ich in ihrer Mitte. Da geschieht schon Gemeinde, wo zwei oder drei beieinander sind. Wenn das geschieht, dann hast du schon das, was die Bibel Gemeinde nennt. Jetzt sagt die Bibel, die Gemeinde ist der Leuchter. Und der Herr Jesus wandelt inmitten des Leuchters. Wir sehen das nicht, wir fühlen das nicht, wir hören das nicht, aber die Bibel beschreibt es und sagt, er ist da. Das ist Realität. Eine definitive Realität, die ist wirklich da. Der Herr Jesus ist inmitten des Leuchters. Epheser 4, 11 bis 16, das große Kapitel über die Wirkung des Leibes Jesu, ich sage es mal in meinen Worten, sagt relativ einfach, der Herr Jesus ist das Haupt, der als hohe Priester im Himmel thront. Jeder Wiedergeborene ist durch Wiedergeburt, indem er in einem Geist zu einem Leib getauft wurde, weil er nämlich zum Leib Christi hinzugefügt wurde, ist er mit dem Haupt im Himmel verbunden, mit dem Herr Jesus. Jetzt sagt die Bibel, jetzt dirigiert der Herr Jesus das Haupt, die gesamte Gemeinde, der gesamte Leib, jedes einzelne Glied, auch jedes Gelenk, also jede Funktion, die der Leib hat, steuert er als Haupt, wie mein Kopf zum Beispiel sagt, hebe der Finger oder senke ihn. Das heißt, das ist genau der gleiche Vorgang. Und die Bibel sagt, das tut er perfekt. Und wenn das geschieht, dann beginnen die Gläubigen dem Haupt, dem Herrn Jesus, entgegenzuwachsen. Das ist wunderbar, das theoretisch zu lesen. Wenn ich jetzt aber mal ganz direkt frage, wie passiert das bei dir? Wie geschieht es? Wie steuert das Haupt dich? Wie löst das Haupt bei dir bestimmte Dinge aus? Ich kann manche Sachen aus der Erfahrung schon erzählen, aber ich bin einfach davon überzeugt, dass der Teufel alles tut, dass uns das nicht bewusst ist, dass der Herr Jesus in der Mitte der Gemeinde ist und dass er uns begegnen will und dass er mit uns etwas tun will und dass er uns steuern will und dass er uns prägen will und dass er uns begegnen will. Das wird verwischt. Und dann bist du ein Theoretiker. Ich sage es jetzt mal vereinfacht. Buße ist besser, wie alles wissen. Versammlungen sind nicht dazu da, um Wissen zu vermitteln. Bibelstunde hat in gewisser Weise natürlich auch die Funktion, biblische Wahrheiten zu vermitteln. Aber trotzdem, wenn da nur Wahrheit vermittelt wird, ist das schon falsch. Sondern da muss Begegnung daraus entstehen. Da muss was passieren. Und lass mich frei formulieren, die erste und die wichtigste Begegnung eines Menschen ist, wenn er den Herr Jesus findet. Wenn er, der gute Hirte, ihm nachgeht, durch der Heilige Geist sein Herz überführt, so wie es im Johannes 16, ab Vers 7 bis Vers 14 geschrieben steht, er überführt ihn von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht und der zerbrochene Sünder sieht dann plötzlich durch die Wirkung des Heiligen Geistes, es gibt nur eine Rettung, das vollkommene Opfer Jesu, wenn der Herr Jesus in mein Herz einzieht, meine Sünder abwäscht. Das ist sicher die wichtigste Begegnung. Und alle, die ihr heute Morgen hier drin seid, die ihr halb fromm oder fromm seid, es wird euch nichts nützen. Wenn die letzte Posaune erschallt, dann wird etwas geschehen und ich hoffe, dass euch das Graue in die Glieder jagt. Lasst mich mal so sagen. Wisst ihr, da kann man nicht schön reden. Weil wenn es dann rum ist, ist es rum. Edison, den großen Erfinder, hat man gefragt. Das war früher vor der Ära des Mikrochips. Da haben wir Edison gefragt, wie geht denn das, dass dieser lebendige Gott alle Gläubiger rausfindet? Wie kriegt er die raus? Und dann ist Edison hingegangen an seiner Versuchsstation, das war ein Sandkasten, und hat eine Handvoll Eisenspäne genommen, hat die hineingetan, hat alles rumgerührt und sagt, der Sand ist die Menschheit und die Eisenspäne sind die Gläubigen dazwischen. Dann ist er einfach drüber mit dem Magnet, ist einmal drüber gefahren und er hatte die Gläubiger alle. Und sagt, genau das Gleiche wird passieren, wenn der Herr wiederkommt. Jeder Gläubige hat laut Bibel, Römer 8, Vers 9, wenn er das nicht hat, ist er nicht gläubig, hat den Heiligen Geist empfangen als Geist der Sohnschaft. Der Herr wird nur der Heilige Geist zurückziehen und alle, die ihn haben, sind dabei und die ihn nicht haben, sind erledigt. Ihr versteht? Und das, was eine Kollegin von mir hatte, die große Hoffnung, das tausendjährige Reich zu erreichen, die Endzeitkriege zu überleben, ist eine sehr vage Hoffnung. Weil die Bibel sagt, dass 50% der Menschheit stirbt. Die Chance ist 50-50. Und bei Israel ist sie noch schlechter. Da sterben 2/3. Das heißt zu Deutsch, ich muss den Leuten sagen, so wie Menge in die Bibel reingeschrieben hat, suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht, oder du bist erledigt. Das ist das Wichtige. Du kannst alles wissen. Du kannst Wissen haben, mehr wie die Gläubigen sogar. Du kannst dich mit dem Evangelium auseinandersetzen. Wenn du ihm nicht begegnest in der Rettung, bist du ein elender Mensch. Und das ist die wichtigste Begegnung, die erste, dass man da Jesus findet. Da gibt es keine Regel. Ich kann meine Bekehrung nicht zum Maßstab machen, weil die ist etwas nicht ganz gewöhnlich gewesen. Ich kann auch die Bekehrung für euch nicht zum Maßstab machen, weil das sieht man bei jedem Taufgespräch, dass jede Bekehrung irgendwie anders abläuft. Wichtig ist, dass es zu dieser Begegnung kam. In 1. Mose 32 haben wir die Begebenheit, Jakob ist ja der Sünder, der Verserhalter, der Überlister, der schlaue Mann, der dann trotz aller List ins Elend gerät. Und das ist immer die Folge der Sünde, dass ein Mensch ins Elend gerät. Wenn er dann im Elend ist, jetzt sagt die Bibel was ganz Einfaches, Vers 25, Jakob blieb allein zurück. Wenn man die erste Begegnung mit dem Herr Jesus sucht, wenn man plötzlich vom Heiligen Geist überführt wird in seinem Herzen, dann ist es zuerst einmal ganz wichtig, dass man sich nicht nach den Leuten richtet, dass man nicht nach Menschen sucht, sich nicht an den Rock der Menschen hängt, sondern dass man den Herr Jesus sucht, dass man allein zurückbleibt vor ihm. Und er begegnet ihm ja dann, der Mann, der mit ihm ringt, mit Jakob, das ist ja der Herr Jesus, das sehen wir nachher, weil die Bibel sagt, du hast mit Gott und Menschen gerungen und es gibt niemand in diesem Universum, der Gott und Mensch gleichzeitig ist, außer dem Herr Jesus. Also ist eindeutig. Da kam dann manche Irrlehrer, ich kenne ja den Bruder persönlich, ich weiß nicht, ob er noch lebt, der dann auf die teuflische Idee kam, das sei der Teufel gewesen, der mit Jakob gerungen hat. Da muss ich ja zuerst mal drauf kommen. Es war der Herr Jesus, das ist überhaupt keine Frage. Es ist hier eigentlich etwas in Vers 27. Der Jakob hat eine ganz tiefe Sehnsucht. Er sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Wisst ihr, jeder Mensch hat vor Gott her die Ewigkeit des Herz gelegt. Jeder Mensch weiß instinktiv, eigentlich brauche ich den lebendigen Gott. Eigentlich brauche ich den Sohn Gottes. Und das siehst du hier. Er sagt, ich lasse dich nicht los, bis es geschehen ist. Und er sagt ihm jetzt, du hast mit Gott und Menschen gekämpft, dein Name wird geändert werden. Das ist schon ein Zeichen, dass eine Rettung geschehen wird. Und jetzt sagt er ihm etwas nicht, das wir wissen. Er fragt ihn nämlich nach einem Namen. Er sagt, lass mich doch deinen Namen wissen. Und Jesus sagt ihm seinen Namen nicht, weil er noch nicht geoffenbart werden soll. Er sagt, was fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Das ist jetzt ein Vorläuferbeispiel, wie eine Rettung geschieht. Und Jakob nannte den Ort Pniel, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Wisst ihr, das ist das Ziel. Das ganze Evangelium, die ganze Evangeliumsverkündigung, das alles hat zuerst ein großes Ziel, dass Menschen gerettet werden. Das heißt, dass ein Mensch dem Herr Jesus begegnet und das erlebt, was hier der Jakob erlebt hat, dass er Gott von Angesicht zu Angesicht begegnet und 2. Korinther 4, 6 sagt, das Angesicht Gottes ist der Herr Jesus. Dass du dem Herr Jesus begegnest und dass du gerettet wirst, dass du Heilsgewissheit hast, dass du weißt, ich bin ein Gotteskind, ich bin gerettet. Alles andere ist sehr schon mal zweitrangig. Die Bibel sagt, wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Und die Bibel sagt dann in Vers 32, und die Sonne ging ihm auf. Ich möchte jetzt nicht den Text auslegen. Mir geht es bloß um das Prinzip. Wir müssen Gott letztlich begegnen. Und Gott hat nur einen Weg vorgesehen von den Ewigkeiten her. Das ist der Name über alle Namen, der Name Jesus allein. Vor ihm werden sich einmal alle Knie beugen. Aber viel wichtiger ist, dass sie sich heute freiwillig beugen. Und man muss das einfach sehen. Man hat so einen Perfektionismus hier aufgerichtet. Ich habe schon Leute erlebt, die sagen, der Herr will mich nicht mehr. 1. Timotheus 2, Vers 4 sagt, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur vollen Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt, er ist bereit, den größten Sünder zu retten. Und der Harald hat uns eine wichtige Passage gelesen heute Morgen. Johannes 8, die Perikope der Ehebrecherin. Diese Geschichte, wo eine Frau im Ehebruch laut Vers 4 ergriffen wird. In der Tat. Wisst ihr, und dass das eine Lumperei war, was hier abgelaufen ist, das siehst du schon daran, dass der Mann gefehlt hat. Den haben sie laufen lassen. Wenn du jemanden bei der Tat im Ehebruch erwischt, dann hast du beide. Sie lassen ihn laufen. Das ist, dass es eine Lumperei war. Und das Dramatische, wie der Herr Jesus die überführt, das hat mich immer tief, tief erschüttert. Mir ging es wie im Harald. Aber gleichzeitig hat mich noch was Zweites erschüttert, wie der Herr Jesus zu ihr sagt, so verurteile ich dich auch nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Vergebung der Sünde, für die schlimmsten Sünden. Laut 5. Mose 22 darf ein Ehebrecher nicht begnadigt werden, sondern muss gnadenlos sterben. Seid ihr nicht froh, dass Christus das Ende des Gesetzes ist? Wenn Gott uns richten würde nach diesem Maßstab, dann wären nicht viel Lebende in den Gemeinden. Sondern die Bibel sagt ganz klar, wenn es noch viele andere Sünden gibt, nicht nur Ehebruch, Okkultismus, alles, wenn du die alle zusammenzählst, wirst du wohl kaum jemand finden, der nicht irgend mit solchen Sünden in Berührung kam. Und die Bibel sagt, da ist überall das Todesurteil drauf, aber der Herr Jesus hebt den Tod auf. Wisst ihr, Gott hätte David nicht begnadigen dürfen. Psalm 51, wo er Buße tut. Nach dem mosaischen Gesetz hätte er verurteilt werden müssen. Aber da siehst du die Gnade Gottes, die schon vorlaufend auf den Herr Jesus hinweist, dass er im Herr Jesus jeden rettet. Und jetzt kommen wir wieder zu einem ganz wichtigen Punkt. Da siehst du, der Herr Jesus akzeptiert die formelle Anwendung des mosaischen Gesetzes in dem Punkt nicht, sondern sieht den Sünder, den er retten will. Das ist der entscheidende Punkt. Die Bekehrung des Paulus in Apostelgeschichte 9, das ist eigentlich ein Musterbeispiel, er sagt ja auch, werdet meine Nachahmer, das ist ein Musterbeispiel, das par excellence ist. Er läuft Gott davon in seiner Frömmigkeit, er war ein Schriftgelehrter und dann beginnt der Herr Jesus Licht zu machen. Wisst ihr, er ist Licht und Gott trennt das Licht von der Finsternis. Sobald der Herr Jesus mir begegnet, eine Begegnung mit dem Herr Jesus heißt immer Licht, da komme ich ins Licht. Da werde ich beschienen, da sehe ich plötzlich meine Sünde, die kommen hervor, die kann man nicht mehr verdecken, die werden sichtbar. Das ist der entscheidende Punkt, da wird die Sünde sichtbar, weil er das Licht dieser Welt ist. Und Paulus bricht zusammen, als dieses Licht ihm begegnet und sagt, wer bist du, Herr? Jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt, wenn man dem wirklichen Jesus begegnet, dann ist die Heiligkeit Gottes und die Autorität Jesu, Realität, die ist da. Wenn ich manche Bekehrungen höre oder sehe, dann wird es mir ganz anders. Ich sage, was sind das für Bekehrungen? Da ist dann letztendlich der lebendige Gott und der sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und dann kommt immer die nächste Frage, die Kapitulation. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wisst ihr, ich war mal in Istanbul. Und ich war einmal in Hierapolis, das ist die Stadt über Laodicea. Dort kommt die heiße Quelle und die geht runter, also in der Nähe von Hierapolis. Und unten kommt dann das laue Wasser, das niemand trinken kann. Und dort habe ich das erste Mal erlebt, wie ein Orientale handelt. Das war für mich interessant. Ich war ein Deutscher, ich habe gefragt, was kostet das? Habe den Geldbeutel aufgemacht. Aber das habe ich im Reiseführer gelesen, das darf man nicht. Du musst handeln, sonst verderbst du dem die Freude und dir das Geld. Und mein Chef war ein leidenschaftlicher Pfeiferraucher und der hat gewusst, dass die Leute hier in Kleinasien Meerschaumpfeife schnitzen mit schönen Köpfen. Dann hat er mir den Auftrag gegeben, ich soll ihm so Pfeife mitbringen. Dann habe ich gesagt, gut, mache ich. Und dann habe ich mit dem gehandelt. Dann hat er gesagt, eine Pfeife 50. Ich weiß nicht, was ist 50 Lira, 50 D-Mark, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall eine Pfeife 50, dann habe ich gehandelt. Und am Schluss hat er gelacht. Dann habe ich gedacht, ich habe ein schlechtes Geschäft gemacht. Am Schluss hatte ich 5 für 50. Und genauso gehen die Gläubigen vor mit dem Herrn Jesus. Was darf ich noch? Was kann ich noch ausleben von meinem Leben? Wisst ihr, genauso wird gehandelt. Wenn jemand bei der Bekehrung handelt, kann ich 100% sagen, dass es keine Bekehrung ist. Bei einer echten Bekehrung kapitulierst du und sagst, was willst du, dass ich tun soll? Wenn du ihm wirklich begegnest, dann fragst du, was willst du, dass ich tun soll? Wie der Paulus hier. Oder wenn man hier Apostelgeschichte 11 sieht und 10, 10 ist ja die Geschichte des Cornelius. Da sagt die Bibel was ganz Einfaches. Und zwar, ich denke, es ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Er sagt hier praktisch, sie sind versammelt, um Worte von dir zu hören. Sie waren in Gottesfurcht versammelt, um den Herrn zu hören, um ihm zu begegnen. Wenn jemand in Gottesfurcht in der Versammlung ist und erwartet, dem Herrn zu begegnen und auch alle, die hier etwas tun, nur als Werkzeuge sieht, wenn sie ihre Pflicht getan haben, dann ist es recht, aber die kannst du vergessen. Sondern nur sehen, dass der Herr begegnen will, dann kommt es so wie hier, dann kommt es zum Durchbruch. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. In dem Moment, wie die letztlich geistlich klar vorwärts gingen, kam es zum Durchbruch. Sie hatten die richtige Herzensstellung, sie hatten innerlich Furcht Gottes und dann hat er ihnen Vergebung der Sünde gepredigt, er hat ihnen Jesus gepredigt und dann brät sie durch, dann fällt der Heilige Geist. Oder Lukas 19, kennt ihr alle, Zachäus. Mit Zachäus kann ich mich relativ gut identifizieren, der war auch klein. Und das hat riesen Vorteile. Gestern habe ich meiner großen Tochter erklärt, wo es unter Unterführung durchging. Sie hat gesagt, schlag nicht den Kopf. Und er hat gesagt, du brauchst keine Angst. Meine Körpergröße schützt mich vollständig. Ich bin unter durchgelaufen, ist überhaupt nichts passiert. Und er hat gesagt, bei meiner Großmutter in Kellertreppe bin ich einer der wenigen gewesen, der hier runterkam, ohne den Kopf einzuziehen. Ich konnte da relativ frei runtermarschieren. Aber es hat auch Nachteile, wenn du in ihrer Kette stehst und du willst oben drüber gucken. Das ist schlecht. Gell? Und dieser Oberzöllner Zachäus, das war ja ein Mann der Gesellschaft. Und er hat wohl auch gelitten, dass er klein war. Aber der hatte so eine Sehnsucht, dass er bereit war, sich vor den Juden zu blamieren. Er war sowieso ein Parian Ausgestoßener. Der klettert auf den Baum. Wisst ihr, jetzt kommt das für mich Faszinierende in diesem Text. Der Jesus läuft unter diesem Baum durch und in seiner Allmacht bleibt er genau stehen unter diesem Baum und guckt hoch. Wisst ihr warum? Jetzt kommen wir zum Zentralen. Wenn eine Seele Heilsverlangen hat, dann wird der Herr Jesus diese Begegnung herbeiführen. Die Bibel sagt, dieses Heilsverlangen wird ausgelöst, indem der Vater zum Sohne zieht. Das ist ein Wirken des Heiligen Geistes, wo Gott an den Herzen wirkt. Und in dem Moment, wie der Herr Jesus das sieht und der Mensch nachgibt diesem Wirken des Geistes und es kommt plötzlich zur Veränderung des Herzens, dann ist er bereit, diesem Menschen zu begegnen. Und das siehst du beim Zachäus. Das ist wunderbar, was hier passiert. Und dann sagt er ihm nochmals etwas, diesem Haus ist heute Heil widerfahren. Er ist nicht für die Fromme gekommen, sondern denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und wehe unsere Gemeinde, wenn es nicht mehr klar ist, dass hier die Gemeinde unter anderem einen ganz wichtigen Auftrag hat, den Sündern zu sagen, dass Jesus sie rettet. Da kommt ja schon mal lang gar nichts mehr. Und hier hast du einfach diese herrliche Wahrheit, dass der Herr Jesus auch den schlimmsten, den übelsten Sünder rettet. 5. Mose 4, 29. Ich denke, man muss das sehr ernst nehmen, was die Bibel an diesen Punkten sagt. Wenn du aber von dort den Herrn, dort ist Elend, das Gericht. Wenn du aber von dort den Herrn, deinen Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden. Ja, wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst. Wenn ich Gott wirklich suche, mich wirklich Errettung will. Wenn jemand in unserer Mitte ist, lass dir vom Teufel nicht einreden, dass du dich nicht bekehren kannst. Sondern wenn du merkst, oder wenn du Sehnsucht hast und du willst dem Herrn Jesus begegnen, dann ist das Zeichen, dass der Heilige Geist bereits in deinem Herzen gewirkt hat. Dann ist der Herr bereit, dir zu begegnen. Das ist Fakt. Das Nächste, was jetzt kommt, wenn das geschehen ist, wenn ich ein Gotteskind bin. Manche Gläubige haben die Philosophie einmal begegnet und das war eine Jubiläumsbegegnung, die erste und die letzte. Wisst ihr, wenn du dann Leute sagst, was hast du mit dem Herrn Jesus erlebt? Und sie sagen dir, ja, vor 24 Jahren habe ich den Finger gehoben bei der Evangelisation. Das gibt's. Hab das selber miterlebt. Sondern lass mich einmal so formulieren, wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann hat das Wort Gottes diese Funktion, dass es Geist und Leben ist und eigentlich dauernd so von Gott benutzt wird und dass er so wirkt, ich zeige es nachher auch, wie das geht, dass zur Begegnung mit ihm kommt. Das heißt, dem Herrn Jesus laufend zu begegnen, ist letztlich für einen Gläubigen normal. Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ich sage nichts gegen Medizin. Medizin ist von Gott her in Ordnung. Aber wenn man innere Probleme hat, mühselig und beladen ist und dann nur noch sich mit der Medizin narkotisieren lässt, ist es sicher biblisch gesehen falsch. Sondern die Bibel sagt letztendlich, er ist gekommen, die Mühseligen und Beladen aus dem Elend herauszuholen. Da können auch mal Medikamente dazugehören. Aber zuerst einmal ist der Normalfall, dass der Jesus die Gläubiger zur Ruhe bringt. Ich habe sogar einen Verdacht. Vielleicht brauchen manche Gläubige Medizin und Psychopharmaka, weil sie mit Gott nicht in Ordnung sind. Weil sie nicht bei mir Jesus zur Ruhe kommen. Möge sich jeder die Frage selber beantworten. In Lukas 8, 43, einfach, dass wir uns die Beispiele ansehen. Das ist die Frau, die einen Blutfluss hatte. Ihr müsst, um das zu verstehen, was hier ab Vers 43 geschrieben steht, müsst ihr das Alte Testament vom Mosaischen Gesetz über Blutflüssigkeit lesen. Sie war eine Ausgestoßene. Das ist etwas Furchtbares für eine Frau. Und eine Frau, die seit 12 Jahren den Blutfluss gehabt und all ihr Gut an die Ärzte gewandt hatte, aber von keinem geheilt werden konnte, trat von hinten herzu, rührte den Saum seines Gewandes an. Und auf der Stelle kam ihr Blutfluss zum Stehen. Jesus fragte, wer hat mich angerührt? Als es nun alle bestritten, sprach Petrus und die mit ihm waren, Meister, die Volksmenge drückt und drängt dich. Und du sprichst, wer hat mich angerührt? Jesus aber sprach, es hat mich jemand angerührt, denn ich habe erkannt, wie eine Kraft von mir ausging. Als nun die Frau sah, dass sie nicht unbemerkt geblieben war, kam sie zitternd, fiel vor ihm nieder und erzählte ihm vor dem ganzen Volk, aus welchem Grund sie ihn angerührt hatte und wie sie auf der Stelle gesund geworden war. Er aber sprach zu ihr, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Wisst ihr, wenn wir endlich lernen würden als Gläubige, und ich sage jetzt ausdrücklich, es kann auch sein, dass der Herr mich dann zum Arzt schickt, dass der Herr mich zu jemand anders schickt, dass der Herr mich woanders hinschickt, zusätzlich zu seinen Gehilfen. Das kann sein. Aber wenn wir lernen würden, immer zuerst zum Herr Jesus zu gehen mit unserer Not, immer zuerst wie diese Frau den Saum seines Kleides zu erfassen, sich dort anzuklammern, dann würde das geschehen, wenn wir das in wirklichem Glauben tun, dann würden wir als Gläubige aus unseren Nöten gerettet und wir hätten Friede wie ein Wasserstrom. Es gibt einen Götze, der alle Götze schlägt. Nur der Teufel ist schlimmer wie ein Götze. Und dieser Götze heißt Ego oder Ich. Ich habe nie geglaubt, ich habe es bei mir selber, habe ich es nicht geglaubt, wie arrogant, wie bös und wie brutal der Mensch in seiner götzendienerischen Art Gott gegenüber sein kann. Ich habe einen Prediger gehört, das hat mir gefallen. Der hat predigt und gesagt, zuerst komme ich, und dann kommt nochmal ich, und dann kommt nochmals ich. Und dann hat der Luft geholt und gesagt, dann kommt lange gar nichts. Sagt, dann kommt nochmal ich. So ist der Mensch. Er ist egoistisch bis aufs Blut. Da ist manchmal der Eindruck, der Mensch glaubt, das Weltall dreht sich um ihn. Was sagt die Bibel? Du bist wie Gras, das aufblüht und dann ist es weg. So schnell geht es. Wisst ihr, was vom Einstein seinem fantastischen Gehirn noch übrig ist? Nix. Ein Schädel, der verwest in der Erde. Ein Bildchen, wo er Zunge rausstreckt und ein paar so Dinge. Die Erinnerung, dass er die Relativitätstheorie erfunden hat oder gefunden hat. Ob die stimmt, weiß man auch nicht. Wird sich zeigen. Es gibt Materie, die hat negative Zeit, weiß man inzwischen. Wisst ihr, einfach der Mensch ist ein Mensch und Gott ist Gott. Und die Bibel sagt hier ganz klar, wenn jemand in seiner Not zum Herrn Jesus kommt, dann empfängt er Rettung. Wie er das macht, das wollen wir ihm überlassen. Er hat 1000 Möglichkeiten. Aber wenn in unseren Versammlungen die Gebundenen nicht mehr frei werden, wenn in unseren Versammlungen die Betrübten und Mühseligen und Beladenen nicht mehr Friede findet bei Jesus, dann ist Beschmo, man hat vorne zu, man hat das Schild drauf geschlossen. Das Wort Gottes ist Geist und Leben, es muss etwas passieren. Wir werden gleich sehen, warum. Das hat einen ganz tiefen Grund. Hebräer 2,17, wir Gläubige, ich rede jetzt nicht zu den Unbekehrten, ihr wisst das Problem. Weder bekehrt ihr euch oder seid selber schuld. Ich kann euch nicht helfen. Jesus kann euch helfen, aber ich nicht. Hebräer 2,17. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selber gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Gläubiger, Gläubige, glaub mir, wenn du die schlimmste Versuchung erlebst, die es gibt, der Herr Jesus hat noch ganz andere durchgemacht am Kreuz. Wenn es einen gibt in diesem Universum, der dich bis in die letzte Phase deines Herzens versteht, wenn der Teufel dich völlig verrückt macht, dann er. Wie dich der Teufel lockt, das weiß ich nicht. Wisst ihr, der Teufel macht die Menschen kaputt mit Elend, er macht sie aber auch kaputt mit Wohlergehen. Er zerstört die Menschen genauso, wenn es ihnen gut geht. Er treibt sie so hoch, dass es ihnen immer besser geht, bis sie irgendwann so in der Falle sind, dass sie zusammenbrechen. Die Bibel sagt ganz einfach, er versteht es. Und darum sagt der erste hohe Priester, er wartet, dass wir zu ihm kommen mit unserer Not, egal ob die elend ist oder ob es uns zu gut geht. 4,14. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Bist du schwach? Wisst ihr, mich nervt es, dass die Gläubigen immer vorspielen, dass sie stark sehen. Es gibt kein Gläubiger, der keine Schwachheit hat. Und diese Schwachheit, das ist das, was wir gerne verdecken. Das soll keiner sehen. Wenn einer ehrlich ist, lässt er die Schwachheit raus. Aber meistens wird geheuchelt und die Schwachheiten werden nicht bekannt. Da wird ein frommes Theater gespielt ohne Ende. Wenn man die Leute näher kennt, ein bisschen am Lack kratzt, dann siehst du, was dahinter ist. Aber hier sagt die Bibel, du kannst mit deiner Schwachheit zu ihm kommen. Er versteht dich bis in die letzte Faser. Wisst ihr, das ist ja das, was der Teufel immer sagt. Wenn du schwach bist, dann ist Gott mit dir nicht zufrieden, dann ist Jesus nicht mit dir zufrieden, dann bist du isoliert. Gerade das Gegenteil ist der Fall. Er sagt, wenn du schwach bist, komm. Wenn du elend bist, komm. Du wirst rechtzeitige Hilfe empfangen. Das ist eine Verheißung. Rechtzeitig, zum richtigen Zeitpunkt. Hebräer 10, 19 sagt, lasst uns hinzutreten. Und dann zeigt das Mittel, durch Jesu Blut. Ich kann durch Jesu Blut, das innerste Heiligtum, zu meinem Hohepriester gehen und alles bei ihm abladen. Das ist doch herrlich. Wisst ihr, und wenn diese Begegnungen nicht mehr geschehen, dass ich durchs Blut Jesu zu meinem Jesus gehe und dort ablade, in der Stille, dann wird es gefährlich. Dann wird sogar Elend gefährlich. Die Bibel sagt in Hebräer 4, und ich denke, es ist ein zentraler Punkt, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das heißt, die Bibel sagt, der Herr Jesus führt die Begegnung zuerst einmal durchs Wort Gottes herbei. Wenn ich und du gläubig sind und sind vom Angesicht Jesu, öffnet unsere Herzen und lese die Bibel, dann wirkt der Herr Jesus durch den Heiligen Geist an uns. Und alles, was der Herr uns tun will, was er uns an Erlösung geben will, ist laut 2. Korinther 1,20 bereits bezahlt. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen, Gott zum Lobe. Durch uns ist alles bezahlt. Ich brauche mir keine Gedanken machen, ob Gott jetzt mich für wert empfindet, dass er mir hilft. Es ist bezahlt. Es ist für den Stärksten bezahlt, für den Schwächsten, für den Elendesten. Es ist alles bezahlt. Ist doch herrlich. Ich weiß, wie schwer sich ein Schwabe etwas schenken lässt. Ich bin selber einer. Ich habe jetzt zum Beispiel teilweise meine Kinder beibringen müssen, wenn ich euch was gebe, dann meine ich das so. Weil ich bin dann wieder so, dass wenn ich es euch nicht geben wollte, dann gebe ich es euch gar nicht. So bin ich auch. Aber wenn ich sage, ich gebe es euch, dann gebe ich es euch von Herzen. Der Schwabe, oh nein, was soll das? Ich gebe es dir. Wenn ich es dir nicht geben wollte, würdest du von mir keinen Ton hören. Dann wärst du schweigen. Jetzt sagt die Bibel in 2. Korinther 3, Vers 17, das ist eine Schlüsselstelle, die muss man verstehen. Der Herr aber ist der Geist, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Jetzt sagt die Bibel, der Herr ist der Geist. Der Herr kommt durch den Heiligen Geist in mein Bewusstsein, in mein Herz und fängt beim Bibellesen zum Beispiel bewusst an, Hebräer 4, 12, geschehen zu lassen, dass nämlich lebendig wird. Aber warum denn? Ich habe das am Freitag in Nürtingen erklärt, ist mir neu wieder bewusst geworden, wie einfach das ist. Und zwar, die Bibel sagt, in dem Moment, wenn du wieder geboren wirst, wie der Heilige Geist in dich als Gläubiger hineinkommt, bist du vor Gott in Christus. Das ist deine Stellung. Du hast ein Maß des Glaubens, du hast einen Platz am Leib Christi, du hast eine persönliche Gnadengabe, du hast ein Arbeitsfeld, du hast notfalls die Bestätigung von Gott. Aber das alles muss wachsen. Aber alles, was Gott dir geben wollte, völlige Befreiung, völlige Erlösung, ist da. Und wir haben dann studiert, dass es ganz wichtig ist, dass du die richtige Haltung dazu einnimmst. Wenn du die richtige Haltung zu deiner Stellung in Christus einnimmst, die Bibel nennt es »Bleibet in mir«. Wenn ich in Christus bleibe, die richtige Haltung einnehme, dann fängt es an zu wachsen, dann wird es wirksam und dann kommt es zum Durchbruch. Warum brauche ich das, dass der Herr Jesus durch den Geist Hebräer 4, 12 an meinem Herzen vollführt? Das ist ganz einfach. Durch den Alltagskampf driftest du ab, das ist normal, ich drifte auch ab. Also ist das Wirken Jesu auch beim Bibellesen unter anderem, das ist eine der wichtigen Funktionen, es hat noch viele andere, aber eine wichtige Funktion ist, dass der Herr mir den Unterschied zwischen der Stellung in Christo und meiner Haltung klar macht. Wenn ich mir das sagen lasse durch den Heiligen Geist, dann beginne ich Buße zu tun, nämlich meine Gesinnung zu ändern und Gott zuzustimmen. Buße heißt nur, Gott zuzustimmen. Ich stimme Gott zu, gehe in die richtige Haltung und sofort geschieht, ich sage ausdrücklich, geschieht Erlösung. Sofort brechen Bindungen, sofort kommt Friede, sofort kommt Ruhe. Das geschieht, wenn ich geistlich, wenn der Heilige Geist mich überführt, das tue, was der Geist von mir will, nämlich Buße und mich hier wieder um das, was der Jesus mir sagt, geschehen lasse. dass ich einfach wieder die Stellung in Christo nehme und mich zum Beispiel für gekreuzigt mit Christus halte, für völlig gereinigt, für völlig Sklave Jesu Christi. Sobald ich das wieder annehme und mich da ausrichte, passiert's. Warum kann ich das? Weil laut 2. Korinther 4,13 ich bei der Wiedergeburt der Geist des Glaubens empfangen habe. Das heißt zu Deutsch, ich kann alles, was die Bibel von mir fordert, dass ich es im Glauben tun soll, kann ich tun, alles. Wenn ich den Geist des Glaubens habe. Das ist auch kein Verdienst, sondern Gott hat es mir gegeben. Das ist nur ein Mittel, das ich benutze. Entschuldigung, der profane Ausdruck, Mittel, aber es ist einfach etwas, das Gott mir gegeben hat. Wisst ihr, jetzt kommen wir zum zentralen Punkt. In Apostelgeschichte 16, 6 bis 10 eigentlich, geschieht etwas. Als sie aber frühgehen und das Gebiet Galatiens durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asia zu verkündigen. Als sie nach Mysien kamen, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen. Und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Da reisten sie an Mysien vorbei und kamen hinab nach Troas. Und in der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht, ein mazedonischer Mann stand vor ihm, bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber dieses Gesicht gesehen hatte, waren wir sogleich bestrebt, nach Mazedonien zu ziehen, indem wir darauf schlossen, dass uns der Herr berufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Wisst ihr, ich sage jetzt nicht, es muss so ablaufen, aber Entschuldigung, du musst dem Herrn die Gelegenheit geben, dass er dir wehren kann. Wisst ihr, wir sind ja vollkommene amerikanische Fastfood-Menschen. Instant Coffee, du nimmst den Löffel, leerst ein heißes Wasser drüber, es funktioniert. Aber so geht es geistlich nicht, sondern manchmal ist es so, dass Gott ganz, ganz, ganz einfach uns wehren muss. Wer mag das schon? Aber ich muss Gott die Gelegenheit geben, zu wehren. Und mir hat Gott schon gewehrt, das waren sehr schöne geistliche Dinge. Hat Gott mir gewehrt, ich durfte nicht. Manchmal wehrt er aber nicht, sondern macht die Tür auf. Wie willst du das rauskriegen, wenn du Gott nicht begegnest, wenn du mal Jesus nicht begegnest, wenn du nicht mit einem offenen Herzen vor ihm bist, dass er durch den Heiligen Geist das in dir wirken kann, unter anderem durch die Schrift. Wisst ihr, ich habe das erlebt, ich habe im Geschäft Probleme gehabt, ich kann das niemand sagen. Plötzlich beim Bibellesen wurde eine Bibelstelle so lebendig. Die war wie speziell für mich jetzt gemacht an dem Tag. Die ging durch mein Herz und ich habe im Glaube gehandelt und es war Sieg. Das Problem ist, habe ich ein Herz, dass ich im Herz bereit bin, jederzeit zu begegnen? Es gibt ein Problem. 2. Korinther 1,17. Ich sage es euch ganz ehrlich. Paulus war ein feiner Mann. Paulus war ein feiner Mensch. Er umschreibt manchmal die brutalsten geistlichen Dinge ganz fein. Wer nicht so fein war, das war Jakobus. Wer auch nicht so ganz fein war, das war der Petrus. Weil Gott gibt es jedem so, wie er es braucht. Aber Paulus zum Beispiel sagt in 2. Korinther 1, Vers 17, im B-Teil, oder mache ich überhaupt meine Pläne nach dem Fleisch, sodass bei mir das Ja und das Nein wäre? Wisst ihr, das Problem, warum mir der Herr Jesus begegnen muss, auch beim Bibellesen, warum mir durch den Heiligen Geist mein Geist ansprechen muss, ist, dass Gott nicht akzeptiert, dass ich meine Pläne nach dem Fleisch mache. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Ich darf meine Pläne nicht nach dem Fleisch machen, sondern ich soll sie nach dem Geist machen, nach dem, was Gott sagt. Natürlich immer der Rahmen des Geschriebenen, nicht über das Geschriebene hinausgehen. Wenn ein Geist mir etwas sagt, das über das Geschriebene hinausgeht, ist es nicht der Heilige Geist, möchte ich betonen. Aber diese Begegnung, dass im Rahmen der Schrift der Herr mir begegnet und dass da zur Reaktion kommt, dass etwas passiert, es muss da sein. Wisst ihr, die Pfingstler sind letztendlich in ihrer Verirrung für uns gefährlich geworden, nicht so sehr in der Schwärmerei, sondern darin, dass wir gleichzeitig in der Bekämpfung dieser Bewegungen alles Erlebnis verworfen haben. Das ist biblisch genauso falsch. Der Teufel versucht immer durch Abschreckung, mich von biblischen Dingen abzuhalten. Darf ich nicht vergessen. Ich möchte zum Schluss einfach etwas zeigen. Offenbarung 1, Abvers 9. Ist ja bekannt. Aber es treibt mich um. Johannes ist der Jünger, der an der Brust Jesu lag. Es ist der Lieblingsjünger, dem Petrus den Wink gab, frag du ihn. Da war so eine enge Beziehung zu meinem Jesus, dass selbst der Petrus ihn geheißen hat, es zu tun. Und jetzt hast du hier den Johannes auf Patmos, in der Verfolgung. Er ist ein Märtyrer. Und jetzt sagt der Johannes, er hat Anteil an der Bedrängnis, am Reich, am standhaften Ausharren Jesu Christi und er ist wegen Wort Gottes und wegen dem Zeugnis Jesu Christi auf Patmos auf dieser Insel. Das ist schon Insel vorgelagert vor der Küste Kleinasiens, das war ein Gefängnis auf Deutsch gesagt. Und jetzt passiert etwas. Jetzt können wir doch sagen, oh, der Lieblingsjünger Jesu ist ganz allein hier in der Stille. Jetzt hat er Zeit, Gemeinschaft mit dem Herr Jesus zu haben. Jetzt ist doch alles bestens. Er weiß, er ist doch der Wille Gottes hier in der Verfolgung. Er ist doch der Wille Gottes da. So hätte ich gedacht. Aber jetzt passiert eigentlich etwas. Die Bibel sagt, Vers 10, der Heilige Geist beginnt zu wirken. Der Herr Jesus beginnt sich in Vers 11 zu offenbaren als das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte. Alpha, Omega, erster und letzter Buchstabe des griechischen Alphabets. Und er beginnt ihn anzureden. Er offenbart sich ihm durch den Heiligen Geist. Das, was in der Regel auch, wenn man die Bibel mit offenem Herzen liest, geschieht. Wisst ihr, was da steht? Mir hat es erschüttert. Wenn schon der Johannes-Jünger, der an der Brust Jesu lag, das Problem hatte, wie viel mehr ich? Ich wandte mich um. Was ist hier passiert? Wieso ist er nicht in der Gegenwart Jesu? Wieso dreht er dem Herr Jesus den Rücken zu? Er muss sich umwenden. Wisst ihr, und das ist genau das, was durch Anfechtung, durch Schwachheit, auch durch unser Eigenwille, durch unser Eigenleben geschieht. Wir werden abgedrängt. Das heißt, wir stehen nicht vor Gott in Christus, sondern wir verändern unsere Stellung dem Herrn Jesus gegenüber. Und das ist das Problem. Und ich brauche die Begegnung, dass ich meine Stellung wieder durch meine Haltung aktiviere, dass wieder passiert, dass ich wieder in Ordnung bin mit Gott und dass der Herr wieder wirken kann. Bei mir und durch mich. Und hier ist jetzt eine relativ einfache Sache. Der Jesus offenbart sich ihm jetzt und was sagt er ihm? Er sieht sieben goldene Leuchter. Und er sieht mitten in den sieben goldenen Leuchter der Sohn Gottes. Und das ist die alte Botschaft. Der Jesus ist in der Mitte der Heiligen. Und wenn du in eine Versammlung kommst und nicht erwartest, dass du dem Herrn Jesus begegnest, dann bleib daheim. Entschuldigung. Dann bleib so lange daheim vor der Bibel sitzen und bis du ihm begegnen willst. Entschuldigung, wenn ich das mal so deutlich sage. Allerdings ist der Herr barmherziger wie wir Menschen. Manchmal, auch wenn wir kommen und keine Begegnung wollen, gibt er uns eine. Von daher kannst du ruhig kommen. Und er sieht dann, der Herr Jesus begleitet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reicht. Dieses weiße Gewand der Gerechtigkeit. Gereinigt durch Jesu Blut, das ist das Erste, was er sieht. Dann sieht er diesen goldenen Gürtel, der Gürtel der Wahrhaftigkeit. Analog der Waffenrüstung. Dann sieht er das Haupt, weiß, rein, wie Schnee, Augen wie eine Feuerflamme, die alles sät in meinem Herzen. Wisst ihr, wenn ich manchmal diese primitive Visionen und Gesichter der Schwärmer mir angesehen habe, ich habe mir die alle angesehen. Ich habe stundenlang Tonbänder gehört, wo Gesichter und solche Dinge waren. Ich muss sagen, Entschuldigung, das, was ihr da erzählt, das ist Puppenstube. So offenbart sich der Lebendige. Wenn Gott sich offenbart, dann bist du nicht mehr hier in deinem frommen Hai-Gefühl, dann brichst du zusammen. Und die Bibel sagt hier, das war so gewaltig, dass auch seine Füße wie schimmerndes Erz waren. Erz ist ein Bild für das Gericht. Das heißt, plötzlich wirst du dir der Heiligkeit Gottes bewusst, plötzlich hörst du auf zu spielen. Und aus seinem Mund kommt dieses zweischneidige Schwert, das dir durchs Herz geht, Hebräer 4,12. Und sein Angesicht ist plötzlich wie die Sonne in ihrer Kraft. Hast du schon versucht, in die Sonne zu sehen? Ich brauche zum Glück selbst im Hochgebirge keine Sonnenbrille. Aber trotzdem, wenn ich einmal versehentlich in die Sonne gucke, nicht einmal im Hochgebirge, hier, dann siehst du nicht mehr, dann flimmert es. Und zwar oft 10 Minuten, 20 Minuten, bis du wieder klar siehst. Das heißt, du warst getroffen bis ins Mark. Jetzt heißt Vers 17, als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Dann brichst du innerlich zusammen. Er legte seine rechte Hand auf mich, das ist Identifikation, und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Ich kann es nicht beweisen. Ich behaupte, dass das Problem vom Johannes war, dass er Angst hatte zu sterben. Darum hat sich ihm der Herr Jesus so geoffenbart, dass er sagte, ich habe den Schlüssel des Todes. Wisst ihr, er geht sein Problem an. Wenn du dem Herr Jesus begegnest, wenn du bereit bist, ihm zu begegnen, laufend zu begegnen, sobald du dein Herz öffnest, dann wird er genau dein Problem angehen und er wird dir die Lösung präsentieren, und zwar perfekt aus der Erlösung heraus. Und in dem Moment, wie der Johannes das annimmt, die richtige Stellung einnimmt, wie der vor Gott in Christus ist, sagt die Bibel was ganz Einfaches, dann bekommt er den Auftrag, schreibe. Das heißt, in dem Moment kann Gott uns Dinge anvertrauen, in dem Moment kann Gott uns Dienste geben, in dem Moment kann Gott uns benutzen als Mitarbeiter, in dem Moment sind wir für Gott brauchbar. Es gibt eine alte Bibelstelle von Luther, die hat mir immer gefallen, weil das sagt man heute nicht mehr. Im Amos 4,12 hat Luther übersetzt, schicke dich an, deinem Gott zu begegnen. Das heißt zu Deutsch, mach dich bereit. Sei bereit, Gott zu begegnen. Wisst ihr, ich habe bei mir festgestellt, wenn ich nicht dauernd in der Haltung bin, dass ich dem Herr Jesus begegne, dann werde ich zum Spezialist. Ich werde zum Spezialist. Dann freust du dich, wenn dich alle Leute alles fragen. Wenn du 100 Mails kriegst, wo jeder dich nach der Lehrmeinung fragt. Ich habe aber festgestellt, wenn ich vor Gott in Christus die richtige Stellung einnehme, dann nerven mich diese Anfragen. Weil dann frage ich innerlich, haben die keine anderen Probleme? Versteht ihr? Da mag einmal Wichtiges dabei sein, aber wisst ihr, dann kriegst du einen Blick für die Realität. Du kriegst einen Blick, was ist das, was die Menschen wirklich plagt, was ganz anders. Wer ist der Einzige, der weiß, was mich plagt, was euch plagt? Er, der hohe Priester. Und darum möchte ich das zum Schluss stehen lassen und als Frage formulieren. Bist du bereit, ihm zu begegnen? Wenn ja, dann mach's mit ihm aus. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du nicht nur unser hoher Priester bist, der zur Rechte des Vaters sitzt, der alles vollbracht hat, der sein Blut ins innerste Heiligtum getragen hat, sondern der auch inmitten des Leuchters wandelt. Und ich danke dir, dass du in unserem Leuchter wandelst, dass du in unserer Mitte bist. Und vergib uns, vergib mir, wenn wir so autonom gelebt haben, wie wenn es dich gar nicht gäbe würde. Und hilf, dass wir beginnen, unsere Herzen zu öffnen, so wie es im Hebräer 4,12 steht, dass dein Wort wie ein zweischneidiges Schwert in uns das vollführen kann, was du willst. Dass wie in 2. Korinther 3,17 und im Folgevers du uns durch den Geist begegnen kannst, dass eine Verwandlung geschieht. Und lass es so sein, wie es im Jakobusbrief steht, dass unser Glaube, der so auf dich ausgerichtet ist, Werke bringt. Hilf uns, dass wir vor dir und vor Menschen in Ordnung sind. Gib uns einfach Gnade. Dafür danke ich dir. Amen.